Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Die Resolution von Ampel und Union gegen Antisemitismus, die noch diese Woche durch den Bundestag soll, wird anhaltend kritisiert aus Kreisen von Kultur und Wissenschaft. Die zugrunde liegende Antisemitismusdefinition sei unpräzise und rechtsunsicher. Grundrechtliche Verstöße seien daher absehbar. Der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag etwa, Erhard Grundel dazu.
Der Teil, der die Kulturpolitik betrifft, und der ist ein sehr großer Teil dieses Entwurfs, der ist schon davon gekennzeichnet, dass er ganz klar Einschnitte in die Kunstfreiheit darstellt, wenn er so umgesetzt wird.
Gleich hören wir einen Befürworter der Resolution und eine Kritikerin des Entwurfs. Und Lust auf ein Abenteuer? Diese Frage jedenfalls wird in Gittersee gestellt. Das Buch der Schriftstellerin Charlotte Gneuß hat auf die Bühne gefunden. Auch dazu hören Sie hier einen Bericht. Zuerst aber zum prestigeträchtigen französischen Literaturpreis. Der französische algerische Schriftsteller Kamel Daoud ist mit dem renommierten Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet worden.
Le Prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par six voix à Kamel Daoud pour son roman Uri.
Und darüber habe ich mit dem Literaturkritiker Dirk Fuhrig gesprochen, der die Auswahl in diesem Jahr wieder für uns beobachtet hat aus vier Namen. Die auf der finalen Liste ist also einer ausgewählt worden. Kamel Daoud, hat die Jury den richtigen gefunden?
Ja, aus meiner Sicht unbedingt. Philippe Claudel, der diesjährige Präsident der Jury, hat ja auch das eindeutige Urteil, wie wir gerade gehört haben, im ersten Wahlgang verkündet. 6 der 10 Stimmen für Kamel Daoud. So hätte ich sicherlich auch abgestimmt. Mein zweiter Favorit hieß Gael Fay mit seinem Roman Jacques Rondat. Der hat jetzt gleich im Anschluss an den Prix Goncourt den Prix Renaudot bekommen. Ich kann beide Entscheidungen eigentlich nur sehr begrüßen.
Bei der Vergabe wird nicht im Wesentlichen ein Autor ausgezeichnet, sondern ein Werk, ein literarisches. Helfen Sie uns mal, was ist das für ein Roman? Wie heißt er? Wie heißt er übersetzt ins Deutsche? Und warum ist der so preiswürdig?
Der Roman heißt Uri. Das sind die Namen für die Jungfrauen im Paradies, die ja immer viel zitiert werden, wenn es um islamistische Attentäter geht, die angeblich erwarten. Das Buch dreht sich um eine gewaltvolle Auseinandersetzung in Algerien und diesmal nicht um den Unabhängigkeitskrieg gegen die Kolonialmacht Frankreich in den 60er Jahren, sondern um den Bürgerkrieg in den 90er Jahren. Man nennt das auch das finstere Jahrzehnt. Und darüber darf heute nicht mehr gesprochen werden in Algerien. Das ist juristisch verboten. Das kann mit Strafe bewährt werden. Und mit diesem Verbot, in dem er das zitiert, beginnt der Roman auch. Lassen Sie uns gerade mal hören, was Kamel Daoud dazu selbst gesagt hat.
Au fait, la séquence de la guerre civile algérienne, elle est parfaitement inconnue.
Wie der Bürgerkrieg in Algerien ablief, ist unbekannt. Selbst die jungen Algerier wissen nichts davon. Es ist verboten, sich über den Bürgerkrieg zu äußern. Ich wollte mit meinem Buch auf die Monstrosität hinweisen, die darin besteht, dass man über einen Krieg nicht sprechen darf.
De l'interdiction de parler d'une guerre.
Ja, Kamel Daoud ist seit Jahren von der Zensur in Algerien betroffen. Er ist also sozusagen schon ein bisschen daran gewöhnt und hat gewisse Taktiken, wie er damit umzugehen hat. Er hat immer in Oran gelebt. Das ist die Stadt, die auch im Roman Hauptschauplatz ist. Jetzt ist er aber vor einigen Monaten im vergangenen Jahr nach Paris umgezogen. Also es ist für ihn als Autor nicht mehr möglich, dort in angemessener Weise zu veröffentlichen. Und dieser neue Roman, der kann auch in Algerien nicht erscheinen. Aber jetzt, wo er in Frankreich lebt, ist er also nicht mehr jetzt direkt körperlich persönlich bedroht. Kamel Daoud, muss man dazu sagen, der Name ist in Deutschland ja nicht ganz unbekannt. Er hat Romane wie den Fall Meursault geschrieben und Sabor. Vor allem aber sind seine Kommentare zur Kölner Silvesternacht 2015, 2016 ja vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Er kritisierte damals den Islamismus und das Männerbild und das dazugehörige Frauenbild in arabischen Gesellschaften. Und damit hat er sich in Europa, gerade im linken Milieu und besonders in Frankreich, auch viele Feinde gemacht. Wenn wir jetzt mal zum Roman selbst kommen, der Roman ist aus der Sicht einer jungen Frau geschrieben, die als Kind in Massaker von Islamisten verwickelt war. Sie heißt Ob, Morgenröte. Ihr wurde damals auf brutale Weise die Kehle durchgeschnitten, sodass sie stumm ist. Ihre innere Stimme ist jetzt umso hörbarer, eben in diesem inneren Monolog, den Kamel Daoud schreibt in diesem Roman. Die junge Frau, sie leitet eigentlich einen Friseursalon, der gegenüber einer Moschee in Oran liegt, und der Imam dieser Moschee hält immer hasserfüllte Reden gegen den Ort, an dem sich die Frauen schön machen lassen und miteinander reden, also kommunizieren. Und nachdem der Salon dann einem islamistischen Anschlag zum Opfer fällt, macht sich die junge Frau auf die Suche. Sie sucht die Orte des Verbrechens auf, trifft dort auf dieser Fahrt auf einen Autofahrer, der sie mitnimmt. Der ist auch gleichzeitig Buchhändler, also ein gebildeter Mensch, der auch mit Erinnerung sich beschäftigt. Und es ist dann das Ganze eine Art Roadtrip durch die jüngste Geschichte Algeriens.
Verlieren Sie noch ein Wort über die literarische Qualität des gewürdigten Romans. Ein wuchtiger Prix Goncourt?
Ja, ein wuchtiger, ein gewaltiger, ein großer Roman, sprachlich vielleicht etwas überambitioniert an der einen oder anderen Stelle. Insgesamt aber ist es ein sehr, sehr fesselndes Werk über eine Frau, die eine Stimme sucht, um ihre Vergangenheit und die Vergangenheit ihres Landes erzählen zu können. Es geht um die Freiheit des Wortes, um die Freiheit vor religiöser Bevormundung. Es ist eine Anklage gegen Islamismus, ein ja politisch und poetisch hervorragender Prix Goncourt.
Sagt Dirk Fuhrig über den Prix Goncourt-Preisträger Kamel Daoud. Am Wochenende, da einigten sich Ampel und Union nach einem Jahr auf eine Antisemitismus-Resolution. Noch in dieser Woche soll sie in den Bundestag eingebracht und darüber abgestimmt werden. Länder und Kommunen werden aufgefordert, gegen Antisemitismus präventiv vorzugehen. Auch Bildungseinrichtungen sollen besser dagegen vorgehen können. Organisationen, Projekte, die den Antisemitismus verbreiten oder Israels Existenzrecht in Frage stellen, sollen keine Mittel erhalten. Aus Kultur und Wissenschaft kommen heftige Kritik. Wir stellen jetzt zwei Positionen gegenüber. Zuerst hören wir den Historiker und jüdischen Publizisten Michael Wolfsohn. Ihn habe ich gefragt, ist die Resolution der ersehnte Durchbruch?
Aber selbstverständlich. Und das Muster der Kritik ist auch wohl bekannt seit Jahren. Kritik an Antisemitismus wird mit vielen Worten vorgetragen. Aber wenn es dann zu Taten kommt, dann wird immer wieder vorgetragen, dass es im Grunde genommen verfassungsrechtlich problematisch wäre. Dann wird das Grundgesetz in Frage gestellt. Oder eben, wenn Juden sich wehren, dann ist es gleich Völkermord. Also kurzum, das ist die übliche Dämonisierung. Und ja, diese Resolution ist wichtig, weil nicht nur Worte verloren werden, sondern auch ganz konkrete Schritte hier angekündigt werden.
Genau, diese Schritte stehen aber in der Kritik. Verstehen Sie die heftige Kritik von Teilen in Kultur und Wissenschaft beispielsweise, das ist nicht ganz neu, an der IRA-Definition, also der International Holocaust Remembrance Alliance, der Definition, die zu eng sei, am intransparenten und undemokratischen Vorgehen beim Entstehen der Resolution und, Sie haben es selber schon genannt, der Furcht vor Meinungsfreiheitseinschränkung, Wissenschaftseinschränkung und Beeinträchtigung des Kunstbetriebes?
Also, Herr Köhler, erster Punkt, Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Jede Definition kann immer wieder kritisiert werden, aber in der Politik, wenn es ans Machen geht, muss man irgendeine Richtschnur haben und das ist eine brauchbare Richtschnur. Natürlich kann man darüber und muss man eine öffentliche Diskussion führen, aber irgendwann muss man sich entscheiden. Fakt ist, dass nicht zuletzt auch nach der BDS-Resolution des Bundestages vom Mai 2019 vergleichbar Kritikpunkte vorgetragen worden sind, sozusagen der Untergang des Abendlandes, der Untergang der Meinungsfreiheit, der Wissenschafts- und Kulturfreiheit angekündigt wurde. Fakt ist aber gleichzeitig, dass inzwischen ein antijüdischer und anti-israelischer Tsunami nicht nur über Deutschland hergeht. Und wenn nun tatsächlich konkrete Schritte eingeleitet werden und begründet werden, dann werden diese kritisiert. Das ist ein bekanntes Muster und dann holt man sich Alibi-Juden vor. Das ist auch ein bekanntes Muster. Im Grunde genommen erinnert mich das an das 19. Jahrhundert. Damals war das Entrebier in die europäische Kultur die Taufe, die von den Juden erwartet worden ist. Heute gehört es übrigens auch von Juden, die zum Mainstream gehören wollen in Kultur und Wissenschaft, dazu Israel und Judenkritik anzubringen. Dafür gibt es jüdische Akteure und auch nicht-jüdische Akteure, nicht zuletzt auch in Ihrem Hause. Das muss man der Fairness halber sagen. Freies Wort selbstverständlich, aber man kann doch nicht so tun, als ob der Tsunami nicht hier tatsächlich eingetreten wäre. Und immer, wenn dann konkrete Maßnahmen eingeleitet werden von Freunden der Juden und Israels und von Israel, dass auf der einen Seite gesagt wird, das ist das Ende der Meinungsfreiheit oder dass es dann gleich Völkermord wäre. Das ist doch eine Dämonisierung, die in erschreckender Weise im Grunde genommen das Mitläufertum stärkt.
Eine vermehrte Gesinnungsprüfung fürchten Sie nicht, ne?
Wo sind wir denn? Wo gibt es denn eine Gesinnungsprüfung? Es ist ja nicht nur davon die Rede, dass Fördermittel nicht mehr gewährt werden sollen für diejenigen, die welcher Definition von Antisemitismus auch immer gemäß Antisemitismus betreiben, sondern wer nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und das ist das Recht und auch die Pflicht eines demokratischen Staates, der sich als wehrhafte Demokratie versteht, den Nicht-Demokraten oder den Legitimatoren, ob nützliche Idioten oder nicht, den Legitimatoren von antidemokratischen und oder antisemitischen Tendenzen noch Fördermittel zu geben. Das ist die Selbstabschaffung der Demokratie durch diejenigen, die sich auf die Demokratie berufen.
Sagt der Historiker Michael Wolfson zur Antisemitismus-Resolution, die diese Woche durch den Bundestag soll. Die künstlerische Leiterin und Intendantin von Kampnagel in Hamburg, das ist seit langem Amelie Deuffelhardt. Sie leitet Deutschlands größte freie Spiel- und Produktionsstätte für darstellende Kunst. In einer am Wochenende erschienenen Pressemitteilung kritisiert sie und einige hundert andere das intransparente Verfahren und die Entstehung des Resolutionsentwurfs. Es wird geschrieben von einem undemokratisch verhandelten Entschließungsentwurf. Amelie Deuffelhardt habe ich gefragt, was kritisieren Sie?
Ich sage erstmal, formal ist das Verfahren nicht undemokratisch, aber quasi indem, dass gar keine Expertinnen gefragt wurden, dass niemand zu Rate gezogen wurde, dass das Papier trotz vieler Kritik noch fast genauso aussieht wie im August und auch wie im Mai. Das ist ein bisschen deprimierend und es gibt unterschiedliche Dinge, die man kritisieren muss, wobei ich als erstes mal sagen muss, wie wir es auch in dem Papier geschrieben haben, selbstverständlich bin ich für den Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland, auch natürlich auf Basis unserer Geschichte, der Geschichte des Holocaust. Das Problem ist nur, dieses Papier gefährdet eigentlich die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland. Wenn Sie die Kritikerinnen, die Unterschreibenden an der Resolution des Bundestages, der geplanten, anschauen, sind da sehr, sehr viele jüdische Menschen, Menschen, die aus Israel gekommen sind auch und hier bei uns aktuell wohnen. Und es gibt auch schon Stimmen aus Israel direkt, die die Regierungspolitik in Israel im Moment massiv kritisieren und die durch die IRA-Definition, das führt jetzt ein bisschen zu weit, die auszuführen, die zugrunde gelegt werden, werden jüdische Menschen dann eventuell in Deutschland als Antisemiten bezeichnet. Und das empfinde ich als sehr problematisch. Das ist einer von mehreren Punkten.
Bund und Länder sollen prüfen, ob antisemitische Inhalte vorliegen, bevor sie Fördergeld herausgeben. Das haben die Kulturminister im Frühjahr ja auch schon getan und empfohlen. Nimmt das Einfluss auf Ihre Arbeit? Fühlen Sie sich durch die Resolution unfreier als vorher?
Also noch ist ja die Resolution noch nicht verabschiedet und ich hoffe immer noch, dass sie korrigiert wird, bevor sie verabschiedet wird oder am besten gar nicht verabschiedet. Es ist ja ganz klar, dass wir keine antisemitischen, wir sind ein internationales Kunsthaus, ein internationaler Kulturort, dass wir keine antisemitischen Inhalte verbreiten wollen und dürfen. Das ist auch laut Grundgesetz ohnehin verboten. Trotzdem befürchten wir sehr große Probleme, die übrigens von vielen Juristinnen, Konservativen und Progressiven mitgetragen werden. Wie soll das überprüft werden? Warum sollten wir nicht ganz allgemein uns jede Art, gegen jede Art von Ausgrenzung, die ist nicht möglich, aber dafür braucht es keine Resolution. Das ist, eigentlich sollte das ganz selbstverständlich sein. Und das, was irgendwo in der Fußnote auch in der Resolution steht, dass die Kunstinstitutionen selbstverständlich Codes of Conducts machen sollen und müssen.
Und Sensibilisierungsmaßnahmen, davon ist die Rede von den
genau,
beiden Dingen.
Genau, und Sensibilisierungsmaßnahmen. Mhm. Es geht um Schulung in Schulen, also, um Schulung an Universitäten, um Schulung auch und Schulung in Kulturinstitutionen ist für mich Diskurs, Debatten, unterschiedliche Meinungen zulassen.
Also Prävention und nicht Repression.
Richtig. Und Repression steht ja ausdrücklich drin in der Resolution, dass das probate, also das beste Mittel wäre, Antisemitismus zu verhindern. Wir glauben eher, dass es zu Eskalation führt und dass wir uns selbst darauf besinnen müssen, mit welchen Methoden schaffen wir es, unser Publikum, unsere Künstlerinnen, auch davon zu überzeugen, dass Antisemitismus, wie auch Rassismus, wie auch Queerfeindlichkeit, dass Ausgrenzung in unserer Gesellschaft und auch an unseren Häusern, sage ich jetzt bei mir, für mich persönlich auf Kampnagel, keinen einzigen Raum hat.
Wie würden Sie es besser machen?
Das Problem an der IRA-Definition ist, dass die Abgrenzung von Antisemitismus und Kritik an der israelischen momentanen Politik nicht klar ist. Denn Kritik an der israelischen Regierung heißt nicht, antisemitisch zu sein. Kritik an der israelischen Regierung heißt, dass man die israelische Regierung kritisiert. Das machen Hunderttausende von Israelis momentan, die auf die Straße gehen. Es gibt ein weiteres Problem in diesem Bundestagsbeschluss. Bei der Frage, wo kommt eigentlich Antisemitismus her, muslimische Gruppen vor rechtsextremen Gruppen genannt werden. Und das ist vielleicht ein kleines Detail, aber ein Detail, das eher wieder zur Aufhetzung, zur Ausgrenzung führt von einer anderen Einwanderungsgruppe.
Es wird aber auch eine gesamtgesellschaftliche Stimmung genannt. Man ist da nicht blind auf dem Auge. Es wird auch eine gesamtgesellschaftliche Stimmung genannt.
Sie wird genannt. Und da stimme ich auch zu. Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem in Deutschland seit der Nazizeit. Wann immer irgendwo Konflikte aufkochen, kommt der Antisemitismus, der ohnehin in unserer Gesellschaft brodelt, kommt plötzlich hoch. Nur dagegen scheinen mir repressive Maßnahmen nicht besonders wirksam zu sein, während Schulung, Ausbildung, Schulstoff, öffentliche Diskussionen, Auseinandersetzung mit dem Thema, mit verschiedenen Perspektiven, auch von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern, das scheint mir und auch uns, die wir das unterzeichnet haben, ein probates Mittel zu sein.
Sagt Amelie Däufelhardt von Kampnagel in Hamburg. Charlotte Gneuss, und damit kommen wir zur Bühnenkunst, hat es mit ihrem Debütroman Gittersee im letzten Jahr gleich auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Am Berliner Ensemble wurde die Bühnenbearbeitung von Gittersee uraufgeführt. Und zwar hat es die westdeutsche Regisseurin Leonie Rebentisch übernommen. Und darüber berichtet Barbara Behrendt.
Lust auf einen Abend. Du darfst auch nie vergessen, dass du meine kleine Komma bist.
Lust auf ein Abenteuer? Vergiss nicht, dass du meine kleine Komma bist und ich dich über alles liebe. Diese beiden Sätze gehen Karin nicht mehr aus dem Kopf. Lust auf ein Abenteuer? Hatte Paul sie gefragt, als er sie übers Wochenende mit nach Tschechien nehmen wollte. Dann war er nicht zurückgekommen. Jetzt steht ein Stasi-Offizier vor der Tür.
Kannst du mir sagen, wo Paul ist? Wenn das so ist, dann muss ich leider Ihre Tochter mitnehmen. Das verstehen Sie doch sicher.
Nein, das verstehe ich nicht. Was ist denn überhaupt vorgefallen?
Republikflucht.
Der Schauspielerin Amelie Wilberg ist anzusehen, wie der Schock in Karins Knochen fährt. Karin ist 16 und in Charlotte Gneuss prämiertem Debütroman Gittersee eine eigenwillige junge Frau mit hohem Verantwortungsgefühl und großer emotionaler Verunsicherung in der eiskalten DDR des Jahres 1976. Ihr Vater säuft, ihre rabiate Großmutter schwärmt vom Krieg.
Weißt du, Karin, die Angst der Soldaten, die macht den Krieg kaputt.
Und dann?
Also dann und dann. Musste ich mich eben wieder um alles kümmern und meinen Mann stehen.
Ihre überforderte Mutter verlässt die Familie. Karin kümmert sich rührend um die Schwester, ein Kleinkind. Ihre beste Freundin geht andere Wege und Paul haut ab. Der Einzige, der ihr nun Aufmerksamkeit schenkt, ist der Stasi-Offizier Wickwalz. Charlotte Gneuss hat einen atmosphärisch dichten Roman über Freundschaft, die erste Liebe, Verrat und das schale Lebensgefühl der DDR geschrieben, der kein Wort zu viel erzählt. Und genauso handhabt es die Bühnenfassung, die die Regisseurin Leonie Rebentisch fürs Berliner Ensemble verfasst und inszeniert hat. Der Abend stellt Dialoge und Handlungssplitter luftig nebeneinander, streift sowohl die Coming-of-Age-Story, die Liebesgeschichte, den Kriminalfall, als auch das historische DDR-Panorama. Mit Spannung und Psychologie, ohne dem Publikum das Denken abzunehmen. Und ohne den Stoff klar zu verorten. Kein DDR-Kolorit ist hier zu sehen. Stattdessen hängen weiße Papierstreifen als Blätterwald ziemlich uninspiriert von der Bühnendecke und spielen Verstecken mit mit den Figuren. Der Hauptdarstellerin kann das allerdings nichts anhaben. Das Publikum schaut Amelie Willberg in ihrer Rolle der Karin förmlich beim Denken zu, in dutzenden Nuancen. Sie ist eine vernachlässigte, dann verletzte, dann bockige Tochter, ausgelassene Freundin, einsamer Teenager, der mit dem älteren Stasi-Mann flirten möchte. Wortkarge Beobachterin, später Verräterin.
Wissen Sie eigentlich, dass Maries Vater im Westen wohnt? Wissen Sie, dass sie sich Briefe schreiben?
Wie soll ein junger Mensch in der Diktatur seinen Weg finden? Dass der Abend letztlich aber doch nicht so tief schürft wie der Roman, liegt an den weiteren Figurenzeichnungen. Der verwegene Wickwalz, dem Karin gefallen möchte, ist bei Paul Herwig ein Apparatschik mit Aktentasche. Die brutale Nazi-Großmutter bei Schauspielerin Rahel Ohm eine sympathische Kittelschürzen-Oma. Kathleen Morgeneier gibt Karins Mutter weniger als kalte Tochter ihrer stählernen Mutter, denn als psychotisches Nervenbündel.
Du weißt doch, wie es ist, wenn es mir nicht gut geht, wie schlimm das ist, Karin. Aber weißt du, wenn man irgendwo lebt, wo man nicht leben möchte, dann kann man da nicht sein, wie man ist.
Und Irina Solava ist zwar eine wunderbar warmherzige beste Freundin, aber keine, die Karin zwischenzeitlich im Stich lässt. Ein aalglatter Stasi-Mann und eine liebevolle Freundin an der Seite, das macht Karins Verführbarkeit zur Stasi-Mitarbeiterin weniger nachvollziehbar. Ihre Rache an Wickwalz am Ende dafür allerdings umso mehr. Dass auch eine westdeutsche junge Autorin mit Recherche und Einfühlungsvermögen einen Roman über die DDR schreiben kann, hat Charlotte Gneuss bewiesen. Dass eine westdeutsche junge Regisseurin einen solchen Stoff aufrichtig und ernsthaft inszenieren kann, zeigt Leonie Rebentisch mit diesem Abend.
Sagt Barbara Behrendt. Die Kulturmeldungen fehlen. Anja Reinhardt hat sie.
Es wäre eine Überlegung wert, sich den Lebensweg des Komponisten und Produzenten Quincy Jones vorzustellen, wenn er nicht schwarz gewesen wäre. Vielleicht hätte ihn das Time Magazine dann nicht nur einen der wichtigsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts genannt, sondern einen der wichtigsten Musiker überhaupt. Immerhin hatte Quincy Jones, 1933 in Chicago geboren, Unterricht bei einer der bedeutendsten Kompositionslehrerinnen seiner Zeit, bei Nadia Boulanger, die ihm den folgenden Rat gab: Du hast 12 Noten, damit musst du klarkommen, damit sind auch Beethoven und alle anderen klargekommen. Jones selbst spielte Trompete und arbeitete schon bald mit bekannten Leuten wie Ray Charles, Duke Ellington, Count Basie oder Frank Sinatra zusammen.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Quincy Jones schrieb Filmmusik für unter anderem Steven Spielberg, trat als Solokünstler auf, leitete ein Plattenlabel, aber vor allem produzierte er das wohl meistverkaufte Album des 20. Jahrhunderts, Thriller von Michael Jackson. Ein paar Jahre später sagte er im Interview:
Thriller war eine Kombination meiner Erfahrung als Koordinator, die Auswahl der Songs und Michaels gesamter Talente. Singen, tanzen, unterhalten. Wir haben alles, was in uns steckte, in die Waagschale geworfen.
Mit Michael ist natürlich Michael Jackson gemeint. 27 Grammys hat er gewonnen, einen Ehren-Oscar und viele, viele Preise mehr. Gestern ist Quincy Jones im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben. In die Rubrik Kontaminierte Architektur gehört zweifelsohne die Nietzsche-Gedächtnishalle in Weimar, direkt neben dem heutigen Friedrich-Nietzsche-Archiv gelegen, wo der Philosoph 1900 gestorben ist. Gebaut wurde die Halle Ende der 1930er Jahre nach den Plänen von Paul Schulze-Naumburg und Albert Speer als eine Art nationalsozialistische Weihestätte für Nietzsche, dessen Schwester seinen Nachlass und sein Denken entstellt und damit für Hitler nutzbar gemacht hatte. Die Gedächtnishalle wurde dann wegen des Krieges nie genutzt. Nach 1945 zog dann der DDR-Rundfunk ein. Die Stiftung Sendehalle Weimar hat das Gebäude nun erworben, nachdem es rund 25 Jahre leer stand, und will es als Kulturort nutzen für den Erhalt von Demokratie, Menschenwürde und Gleichberechtigung, wie die Stiftung heute mitteilte. Der große Berliner Verlagspreis geht an Woland und Quist, der 2004 in Dresden gegründet wurde. Der mit 26.000 Euro dotierte Preis wird an kleine und unabhängige Verlage verliehen. Woland und Quist wage Experimente und entdecke neue literarische Welten, heißt es in der Begründung.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für ihr Interesse daran. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, da geht es um den Ampelstreit und die zunehmenden Fliehkräfte in der Regierungskoalition. Ihnen einen guten Abend.